Moin, liebe Studis, hallo, hey, hier ist Teil 2 des kleinen Podcast-Folgen-Tandems zur Prüfungsvorbereitung mit dem Thema Beispielfragen. Da hatte ich jetzt schon eine Folge zur Algebra 1 mit 3 Workshop-Aufgaben. Hier ist der zweite Teil zur Algebra 2, auch wieder mit 3 Workshop-Aufgaben. Und das läuft jetzt so, dass ich diese 3 Aufgaben immer vorlese und dann darüber rede, wie ich die in der Prüfung angehen würde, also wenn man mich fragen würde. Und ich mache das auch live mit dem Wissen, was ich habe. Das heißt, dass ich jetzt nicht irgendwie so tue, als hätte ich Sachen vergessen oder nicht verstanden oder hätte mir irgendwas gar nicht angeguckt, sondern ich mache das wirklich live mit dem Wissen, was ich habe, angepasst an den Wissensstand der Vorlesung, wo wir jetzt ungefähr sind oder wo ich denke, dass wir dann da sind, wenn sie die Prüfung machen. So, dass es halbwegs realistisch ist, was man da erwarten kann oder was auch für Nachfragen kommen können. Gut, los geht's. Erste Frage. Für welche der folgenden Zahlen gibt es Elemente oder Untergruppen von der Gruppe SIM5 mit dieser Ordnung? Und dann sind da mehrere Ordnungen vorgeschlagen oder werden vorgeschlagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fangen wir vorne an. Und ich rede jetzt immer zuerst oder über Elemente oder Untergruppen, je nachdem, was mir zuerst einfällt. 1, naja, es gibt ein Element der Ordnung 1 in jeder Gruppe, nämlich das neutrale Element. In der SIM5 ist das neutrale Element die identische Abbildung. Die hat Ordnung 1, also gibt es ein Element der Ordnung 1 und dementsprechend auch eine Untergruppe, nämlich die Untergruppe, die nur aus diesem Element besteht. Sehr schön, haben wir eine Zahl abgehakt. Dann kommt die nächste Zahl, die 2. Gibt es da ein Element der Ordnung 2? Naja, mit dem derzeitigen Wissensstand, und ich verspreche Ihnen, da kommt in der Vorlesung noch ein bisschen was, aber mit dem derzeitigen Wissensstand würde ich einfach rangehen und suchen, denn ich kenne ja die SIM5 und ich kenne die Elemente und ich weiß zum Beispiel, dass Transpositionen Ordnung 2 haben. Also schnappe ich mir eine, zum Beispiel die Transposition 1, 2, die hat Ordnung 2, also gibt es ein Element der Ordnung 2 und die davon erzeugte Untergruppe hat auch Ordnung 2. Okay. Warnhinweis, wenn das jetzt nicht die SIM5 wäre, sondern die Alt5, dann könnte ich hier nicht mit einer Transposition argumentieren, denn in der Alt5 liegen ja gar keine Transpositionen. Das heißt, da müsste ich dann noch ein bisschen weitersuchen, ob ich einen anderen Elementtyp finde, der Ordnung 2 hat. Fortgeschrittene Aufgabe für Sie zum Überlegen. Jetzt kommt die 3, da mache ich das gleiche mit einem 3-Zyklus. Dann kommt die 4, da kann ich in der SIM5 mit einem 4-Zyklus argumentieren. Vorsicht, in der Alt5 geht das nicht. Da also bitte weiter überlegen, geht das nicht, wenn ja, wie, wenn nicht, warum nicht. Dann kommen wir zu 5. Naja, SIM5, da habe ich 5 Zahlen zur Verfügung, also kann ich einen 5-Zyklus bilden und der hat Ordnung 5. Und die davon erzeugte Untergruppe hat auch Ordnung 5. Das heißt, das klappt alles noch. Dann bin ich jetzt bei Ordnung 6 und jetzt kann ich halt nicht mehr mit einem Zyklus argumentieren, denn ich habe ja keine 6 paarweise verschiedenen Zahlen zur Verfügung. Also muss ich hier ein bisschen länger nachdenken. Und ich sehe eine sehr schöne Möglichkeit, wie ich eine Untergruppe der Ordnung 6 finde. Denn ich kann ja in der SIM5 alle Elemente betrachten, die die 4 und die 5 fixieren. Das heißt, dann gucke ich mir alle Elemente an, wie die Elemente von der SIM3 auf den ersten 3 Zahlen wirken, 1, 2, 3. Und das müsste dann eine Untergruppe der Ordnung 6 sein. Das heißt, ich würde mir die Punktstabilisatoren von den Zahlen 4 und 5 anschauen in der Gruppe, würde den Durchschnitt bilden, sodass also 4 und 5 fixiert werden. Und da würde ich dann erwarten, dass eine Untergruppe der Ordnung 6 rauskommt. Das könnte man jetzt noch genauer ausxen, warum das so ist. Aber deswegen ist meine Intuition, ja, es gibt eine Untergruppe der Ordnung 6. Und jetzt versuche ich noch ein Element der Ordnung 6 zu basteln. Und da fällt mir in der SIM5 tatsächlich auch eins ein. Und zwar, ja, wenn ich einen 3-Zyklus kombiniere mit einer Transposition, die dazu elementfremd ist, das müsste klappen. Also probieren wir es aus. 1, 2, 3. Ich schreibe ein bisschen mit, so wie in der Prüfung. 1, 2, 3 als 3-Zyklus kombiniert mit der Transposition 4, 5. Wenn ich das quadriere, kommt 1, 3, 2 raus, also noch nicht 1. Wenn ich das hoch 3 nehme, kommt 4, 5 raus, also auch nicht 1. Wenn ich das hoch 4 rechne, kommt 1, 2, 3 raus, also nicht 1, also nicht die identische Abbildung. Wenn ich das hoch 5 rechne, kommt wieder 4, 5 raus. Stimmt das? Nein, wenn ich hoch 5 rechne, kommt 1, 3, 2 verknüpft mit 4, 5 raus, denke ich. Rechnen Sie es nach. Und ich mache das gerade alles im Kopf. Aber wenn ich hoch 6 rechne, dann kommt zum ersten Mal die identische Abbildung raus, weil nämlich dann bei 1, 2, 3 eine Potenz dran steht, die durch 3 teilbar ist, also durch die Ordnung, und bei 4, 5 auch. Und die ganzen Rechnungen, die ich mache, sind hier vergleichsweise einfach, weil 1, 2, 3 und 4, 5 vertauschbar sind. Deswegen konnte ich jetzt auch gerade die Potenzen so schnell im Kopf ausrechnen. Wenn das nicht so wäre, wäre das ein bisschen komplizierter. Aber ich denke, das ist ein Element der Ordnung 6 in der Sum 5. Und wieder Warnhinweis, dieses Element liegt nicht in Alt 5. Überlegen Sie warum und überlegen Sie, ob man dann da was anderes machen kann oder ob das da einfach nicht geht. 7. Ja, da freue ich mich jetzt, weil ich nicht rechnen muss, sondern Theorie anwenden kann. 7 ist kein Teiler der Ordnung von der Sum 5. Und dann sagt der Satz von Lagrange, dass es kein Element und auch keine Untergruppe der Ordnung 7 geben kann. Yay! Und wir kommen zur nächsten Frage. Abzweiger bin ich jetzt gerade schon gegangen. Also, was passiert in Alt 5? Was sind unterschiedliche Arten, da an die Frage ranzugehen und so weiter. So, nächste Frage. Hier arbeiten wir in der Gruppe Sum 8. Und wir haben eine Untergruppe gegeben, nämlich U. Und U wird erzeugt von 2 Elementen, nämlich von der Transposition 3, 4 und von dem 3-Zyklus 1, 6, 7. Das heißt, es ist 3, 4, 1, 6, 7 und das Erzeugnis von diesen beiden Elementen heißt U. Das liegt in der Sum 8 und ich kann so ein bisschen draufstarren und überlegen, ob ich direkt irgendwas sehe. Naja, ich sehe, dass diese beiden Elemente aus der Sum 8 elementfremd sind. Das heißt, sie sind vertauschbar. Das heißt, die Gruppe U ist abelt. Das ist das Erste, was ich hier sehe. Und ich sehe auch, dass da nur 5 Zahlen bewegt werden insgesamt. Zum Beispiel sehe ich, dass die 2 fest bleibt und die 5 bleibt fest und die 8 bleibt auch fest. Sodass ich jetzt also schon mal so eine erste Idee habe Richtung Bahnen, nur für den Fall, dass ich danach gefragt werde. Und hier kommen die Fragen. Was sind die Bahnen von U auf der Menge 1 bis 8? Welche Ordnung hat U und ist U abelsch? Die letzte Frage habe ich gerade schon beim vor mich hinreden beantwortet. Ja, U ist abelsch und ich konnte das auch begründen. Bei den Bahnen, da würde ich jetzt sagen, gucke ich mir mal die Elemente an. Die erste Bahn besteht aus den Zahlen 1, 6 und 7. Und ich sehe an den beiden Erzeugern von U, dass ich von den Zahlen 1, 6 und 7 aus nicht noch auf irgendwelche anderen Zahlen kommen kann. Denn sonst müsste ich ja ein Element in U sehen, dass das kann und ich sehe keins. Weder die Erzeuger noch irgendwas, was ich daraus kombinieren kann. Das ist also meine erste Bahn. Dann habe ich die Bahn, die nur 2 enthält. Dann habe ich die Bahn, die 3 und 4 enthält. Und ich habe noch die 8 übrig und die liegt allein in einer Bahn. Das war, glaube ich, alles. Dann habe ich meine Bahnenzerlegung. Und dann war noch die Frage, welche Ordnung U hat. Und da könnte ich jetzt, ja, ich kann die Ordnung tatsächlich ausrechnen. Aber ich möchte Ihnen ein paar Argumente geben, mit denen man sich rantasten kann. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass da insgesamt 3 Punkte festgelassen werden, nämlich die 2, die 5 und die 8. Das bedeutet, dass U auf keinen Fall die ganze Sum 8 sein kann, sondern U liegt gleichzeitig in den Punktstabilisatoren von 2, 5 und 8. Und das schränkt die Ordnung von U schon mal gewaltig ein. Wenn Sie das ausrechnen, dann werden Sie sehen, dass die Ordnung von U nach oben beschränkt ist durch die Ordnung von der Sum 5. Das ist viel kleiner als die Sum 8. Nach unten ist die Ordnung von U auch beschränkt, denn ich sehe ein Element der Ordnung 2, nämlich 3, 4, und ich sehe auch ein Element der Ordnung 3, nämlich 1, 6, 7. Und das heißt, dass 2 und 3 die Gruppenordnung teilen müssen, also ist die Gruppenordnung mindestens 6 und sie ist auch durch 6 teilbar. Jetzt könnte ich mir also Teiler von der Gruppenordnung von Sum 5 angucken, die gleichzeitig durch 6 teilbar sind, und dann sehe ich, okay, das sind gar nicht so viele. Ich könnte aber auch, weil die beiden Erzeuger von U ja vertauschbar sind, mal gucken, ob ich nicht die Elemente wirklich konkret hinschreiben kann, und dann sehe ich, dass es wirklich genau 6 Stück sind. Hier sind noch mehr Fragen. Ist die Transposition 1, 7 im Normalisator von U in der großen Gruppe Sum 8? Oh, okay. Da habe ich in der Vorlesung gelernt, wir haben in der Vorlesung gesprochen, dass man auf die Bahnen gucken kann und ob da bei den Bahnen irgendwas kaputt geht. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es diese eine Bahn der Länge 3 gab. Das heißt, die muss invariant gelassen werden vom Normalisator. 1, 7 lässt die invariant. Das ist also okay. Die anderen Bahnen werden auch respektiert. Das heißt, mit den Bahnen geht nichts schief. Und das bedeutet, es könnte im Normalisator liegen. Und jetzt kann ich nachgucken. Was ist denn mit den beiden Erzeugern? Naja, 3, 4 bleibt unter Konjugation mit 1, 7 sogar fest. 1, 6, 7 bleibt nicht fest, aber wird auf seinen Versus abgebildet und das liegt in U. Und deswegen kann ich jetzt erkennen, dass die beiden Erzeuger beim Konjugieren mit 1,7 wieder in U landen und deswegen wird die ganze Untergruppe U bei Konjugation mit 1,7 auf sich selber abgebildet und ja, 1,7 liegt im Normalisator. Hier nutzen wir die Argumentation, dass es genügt, sich die Erzeuger der Gruppe anzugucken und da muss man nur da irgendwie rechnen oder argumentieren. Als nächstes haben wir die 1,5, also eine weitere Transposition, bei der auch wieder die Frage ist, ob die im Normalisator von U liegt. Und ich fange genauso an wie vorher. Ich schaue mir wieder die Bahnenzerlegung an und argumentiere damit und gucke, ob mir das irgendwie weiterhilft. Naja. Wenn ich die Bahn nehme, okay, wenn 1,5 im Normalisator von U wäre, dann würde das ja, Moment, ich muss mir die Bahn nochmal hinschreiben. Wir hatten die Bahn, die aus 1, 6 und 7 besteht. So, 1,5 bildet diese Bahn ab auf die Menge 5, 6, 7. Denn 1 geht ja auf 5, 6 und 7 bleiben fest. Das heißt, die Menge 1, 6, 7 wird von der Transposition 1,5 abgebildet auf die Menge 5, 6, 7. Wenn 1,5 im Normalisator von U wäre, dann müsste aber ja diese eine Bahn der Länge 3, die es gibt, 1, 6, 7, stabilisiert werden. Aber sie wird wegbewegt. Das geht nicht. Und deswegen ist 1,5 nicht im Normalisator von U. Hier ist noch ein anderes Argument. 5 war ein Fixpunkt von U. Die Elemente in U bewegen 5 nicht. Aber das Element 1,5 bewegt 5. Und ein Fixpunkt kann vom Normalisator nur auf einen anderen Fixpunkt bewegt werden, also auf eine andere Bahn der gleichen Länge, nämlich 1. Aber nicht, also man kann nicht einen Fixpunkt in eine größere Bahn rein abbilden mit etwas im Normalisator. Die Bahnenlängen müssen erhalten bleiben und man darf zwar, oder was heißt man darf, wenn ich im Normalisator von U liege, dann kann ich eine Bahn der Länge, meinetwegen 2 oder 3 von U, auf eine andere abbilden, wenn es noch eine andere gibt. Das ist kein Problem. Aber ich kann nicht plötzlich eine Bahn auf eine Bahn einer anderen Länge abbilden oder da rein oder so. Das geht nicht. Hier gibt es also verschiedene Möglichkeiten, wie man argumentieren kann und das, was wir in der Vorlesung jetzt so oft geübt haben und weiter üben werden, nämlich, dass man guckt, was die Elemente mit den Bahnen machen, das kann dabei helfen einzuschränken, ob etwas aus dem Normalisator kommen kann oder nicht. Hier hatten wir ein Beispiel, wo man was ausschließen konnte und ein Beispiel, wo wir nochmal zu Fuß nachprüfen mussten und dann gesehen haben, ja, das liegt im Normalisator. Schöne Prüfungsfrage, von der Art spreche ich gern Sachen, weil man dann eben so ganz verschiedene Sachen aus dem Gruppentheorie-Teil der Algebra 2 zusammenbringen und besprechen und anwenden kann und das ja, macht mir irgendwie Spaß. Dann die dritte Frage, erklären Sie zwei unterschiedliche Beispiele für Gruppenoperationen. Na gut, über eins haben wir gerade ja schon geredet, nämlich wenn wir irgendein n haben und die symmetrische Gruppe ist im n, dann können wir die ganze Gruppe auf der Menge 1 bis n wirken lassen, ganz natürlich, so wie sie halt wirkt. Oder wir können Untergruppen davon betrachten und können die wirken lassen und das sind alles Beispiele für Gruppenwirkungen. Wir können es aber noch ein bisschen interessanter machen. Wir können zum Beispiel sagen, wir nehmen einen Vektorraum der Dimension n, dann schnappen wir uns eine Basis b1 bis bn und dann lassen wir die symmetrische Gruppe Sym n darauf wirken, indem wir die Basisvektoren so permutieren, wie die Indizes das sagen. Zum Beispiel würde die Transposition 1, 2 die ersten beiden Basisvektoren vertauschen. Und wenn ich das mache, dann bilde ich ja, also dann kann ich ja lineare Fortsetzung machen und das heißt, immer dann, wenn ich eine Darstellung habe von einem Vektor mit den Basisvektoren, dann wäre das Bild die Darstellung mit den gleichen Koeffizienten, wo ich aber die ersten beiden Basisvektoren vertauscht hätte. Und dementsprechend kommt dann manchmal der gleiche, aber manchmal auch ein anderer Vektor raus. Kann man sich dann irgendwie überlegen mit Abbildungsmatrizen, bla bla bla, was da passiert. Aber auf jeden Fall kommen da immer Vektorraumautomorphismen raus, wenn ich so wirke. Und das ist ein schönes Beispiel für eine andere Gruppenoperation. Ja, und dann könnte man jetzt noch weiter fragen, ne, was bedeutet treu, was bedeutet transitiv, bla bla bla. Aber hier sollten wir ja einfach nur zwei Beispiele nennen. Ich hoffe, dass das ein bisschen hilfreich war. Das waren jetzt ein bisschen unterschiedliche Fragen, aber alle waren so, dass man daran sehen konnte, ob sie sich die Sätze, die Resultate, die Begriffe aus der Vorlesung irgendwie gemerkt haben, ob sie mit denen arbeiten können. Das war unterschiedlich komplex. Es gab unterschiedlich gute oder viele Möglichkeiten, jetzt weiter zu fragen in eine andere Richtung. Aber das hat Ihnen hoffentlich einen guten ersten Eindruck verschafft. Wenn Sie mehr solche Folgen haben möchten, gerne. Aber nein, ich werde nicht alle Workshop-Aufgaben so besprechen, sondern ich werde mir immer nur zu gewissen Themen mal so eine aussuchen, einfach nur damit sie ein Gefühl dafür bekommen. Viel Spaß damit!